diesem Lied diese eine Strophe super angesprochen. Ich bin dran, ich bin dran. Ich habe gelernt von gestern nach heute. Ich bin sein und er ist mein. Das hört sich an nach einer fröhlichen Beziehung auf der Hochzeitswiese in Pfullingen. Da sitzt ein Pärchen und sie sagen, ich bin sein und er ist mein. Ihr Lieben, das ist Glaube. Es geht um eine Liebesbeziehung zu Jesus. Ich bin sein, er ist mein. Und das entsteht da, wo ich ein neuer Mensch werde durch Jesus Christus, wo ich entdecke, da zieht Jesus in mein Herz und Leben ein. Bei mir vor 45 Jahren passiert, durch zwei junge Menschen, die fröhlich ihren Glauben an Jesus bekannten und lebten. Wir haben gestern Abend diese kleinen Flyer rausgegeben. Ich würde gerne einfach das mal durch die Reihen geben. Wer keinen genommen hat gestern, darf einen nehmen. Und wer sagt, ich glaube, ich brauche noch einen zweiten für meine Nachbarin, der darf auch noch einen nehmen, ist alles gut. Ja, wir haben genug davon da. Gebt's mal durch. Kannst du hinten mal noch ein paar holen für die letzten drei Reihen? Und wenn wir das anschauen, dann entdecken wir, das sind so verschiedene Kästchen. Und das eine haben wir gestern Abend gelesen, ich bin in Christus völlig angenommen. Und das zweite, da will ich euren Augenmerk nochmal drauf richten, ich bin in Christus völlig sicher. Na, da ist in Römer 8 diese wunderbare Textstelle, nichts kann mich trennen von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist. Wer Jesus kennengelernt hat, ist ein neuer Mensch. Der hat ein neues Herz, der hat einen neuen Geist und der ist in Jesus Christus auch völlig geborgen. Und ich mache Ihnen nochmal Mut. Wir haben heute einen Besuch gemacht und liebe Geschwister sagten, wir haben heute Morgen diesen Zettel für uns nochmal gelesen. Ich sage, wie ging es euch denn dabei? Gut, das sollte es auch. Wenn ich lese, ich bin Gottes Kind, ich bin Gottes Freund, ich bin ein Heiliger in Christus, dann sollte es mir gut gehen, weil das ist die Wahrheit. Nur, der Alltag sieht oft ganz anders aus. Da kommen so Flugzeuge an, nicht? Die wollen sich in unserem Kopf irgendwie niederlassen. Und zwar wollen die uns falsche Botschaften vermitteln. Ich ein Heiliger? Wenn ich mir meinen Tag heute angucke, was ich wieder so verbockt habe, kann ich das wirklich nicht glauben. Ich bin nur ein Sünder, aber niemals ein Heiliger. Wie? Der andere auch ein Heiliger neben mir, da in meiner Gemeinde? Die Schwester, die da über mich gelästert hat, auch eine Heilige? Kann ich mir nicht vorstellen. Nee, also Gott, da habe ich echt ein Problem mit der Schwester. Oder es könnte auch ein Bruder sein, nicht, der mir gerade so irgendwie komisch begegnet ist. Oder Gott, heute ist mir aber wirklich alles misslungen. Du hast gesagt, wer zuerst nach deinem Reich trachtet, dem wird alles andere hinzugelegt werden. Und heute war alles nur mies, Gott. Ich weiß gar nicht, ob du mich wirklich lieb hast. Nicht? Und da haben wir Fragen. Warum können diese Flugzeuge in unserem Kopf landen? Weil wir immer noch die alte Natur in uns tragen. Wir haben gestern Abend sehr ausführlich über das Fleisch gesprochen, den alten natürlichen Menschen. Und dieses Fleisch, das ist so quasi die Andockstation, die Landebahn für den Teufel, uns mit solchen Gedanken zu füttern. Und hier ist jetzt wichtig, dass wir lernen, Gott hat einen Ausweg aus diesen Versuchungen. 2. Korinther 5, jeden Gedanken, der sich gegen Gott auflehnt, nehme ich gefangen und unterstelle ihn dem Befehl von Christus. Wir haben die Möglichkeit, Gedanken, die zu uns fliegen, die sich bei uns festsetzen wollen, letztendlich auch im Namen Jesu zu prüfen und, wenn wir sie als falsch und als Lüge enttarnt haben, sie auch zu eliminieren. Das ist die Herausforderung, in die Gott uns hier stellt und die wir annehmen dürfen. Ich wollte gestern Abend noch eine Geschichte von Kerstin erzählen. Kerstin ist eine Schwester aus meiner Gemeinde und wir hatten gestern Abend so diese Versuchungsgeschichten, nicht so die Frau, die da so süßigkeitssüchtig war, nicht? Ich fahre nicht am Supermarkt vorbei, ich fahre vorbei, aber ich gehe nicht am Regal vorbei, ich gehe am Regal vorbei, aber ich kaufe nichts und am Ende hat sie Essen, 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 Essen. Ne? Wann war der Moment, wo sie hätte Stopp sagen müssen, ihr Lieben, gestern Abend? Wann hätte sie Stopp sagen müssen? Es waren so 8 Folien. Bei Folie 4, bei Folie 6, bei Folie 7. Erste Folie. Sie hätte sagen müssen, Moment, 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 hier kommt schon wieder die Lust in mir hoch und ich sage hier Nein. Na, die Gedanken kommen. Ich könnte ja mal am Supermarkt vorbei. Kerstin, liebe Schwester aus meiner Gemeinde, hat uns in einem solchen Seminar wie heute Abend hier erzählt. Sie sagt, ihr Lieben, ich muss euch jetzt was beichten. Ich habe ein Riesenproblem. Immer wenn ich zu Hause Schwierigkeiten habe, nehme ich mein Portemonnaie, gehe in die Stadt und kaufe ein. Ich kaufe Dinge ein, die ich überhaupt nicht brauche. Ich komme nach Hause mit 3 Taschen in der Hand und ich denke mir, Mist, was hast du hier wieder gekauft? Das brauchst du eigentlich gar nicht. Und als sie das so ganz offen sagte und dann mit uns so durch diese Seminartage ging und der Roger dann irgendwann erklärte, hier ist wichtig, du musst an der ersten Stelle schon Nein sagen, nimm Christus damit rein, da hat sie gesagt, ich werde das probieren. Hat das auch so in einem kleinen Zeugnis oder in einer kleinen Bestätigung festgeschrieben mit Unterschrift, wenn ich wieder diese Kaufsucht kriege, werde ich bei der ersten Stelle No sagen. Und es war, ich glaube, 4 Wochen später, trat sie bei mir in der Gemeinde auf und sagte, ihr Lieben, ich hatte euch erzählt von meiner Kaufsucht. Es ist weg. Wenn ich jetzt Schwierigkeiten habe, kommt der Gedanke nicht mehr. Ich habe ihn in Christus überwinden können. Sie ist eine fröhliche Christin. Ich habe mich gefreut, dass sie da auch so ehrlich war, nicht das so zu erzählen. Kaufsucht, ich meine, wer sagt schon gern, dass er kaufsüchtig ist, ne? Wir brauchen das ja alles, oder? Guck mal in deinen Schrank. Aber das war stark, nicht? Und da können wir lernen, die Gedanken können durch Christus überwunden werden. Du wolltest noch ein bisschen was sagen darüber, was so die Ergebnisse sind, wenn wir doch die Versuchung zulassen. Das hätten wir gestern Abend noch sagen wollen, aber wir machen es jetzt heute Morgen. Heute Abend.
Was bewirken falsche Gedanken in uns drin? Wir haben von Festungen gesprochen. Und eine Festung ist so ein Symbol für etwas, was unüberwindbar ist. Und diese Überzeugung tragen wir oft in uns drin über Dinge, die wir nicht kontrollieren können. Nicht nur der Nachbar. Meine Essgelüste, meine Kaufsucht oder andere Dinge. 2 Sachen. Es gibt eine falsche Sicht der Realität. Wenn ihr euch in diesem Spiegel anschaut, oder, dann seht ihr völlig anders aus, wie ihr eigentlich wirklich ausschaut. Und genau das ist das Ziel des Teufels. Eure Sicht der Realität, dass ihr ein Gotteskind seid, wertgeschätzt seid, dass ihr schon bereits frei seid zum Beispiel, dass ihr dieser Sucht nicht nachgeben müsst, das ist eine verdrehte Realität. Ihr habt die Wahl. Aber das Zweite, es führt dazu, dass wir schlechte Entscheidungen treffen. Weil wir sowieso falsch denken, haben wir da gar keine Barriere mehr. Es hat doch sowieso keinen Wert. Es gibt ja auch dieses Sprichwort, einmal ist keinmal. Also, komm, spielt keine Rolle mehr, sowieso alles zu spät. Also, das ist eine Auswirkung von solchen gedanklichen Festungen. Wichtig dabei ist, man kann sie zerstören, aber dabei müssen wir 3 Punkte ganz gut beachten. Wer von euch hat einen Windows-Rechner? Ja, die wissen jetzt, wovon ich spreche, ja? Viren prüfen. Bevor ihr überhaupt erstmal diesen Einschaltknopf drückt, um ihn hochzufahren, um ihn zu brauchen, müsst ihr unbedingt diesen Virenschutz installieren. Man weiß ja nie, was da passieren kann. Und genauso vorhin, wie Günther das erklärte mit dem Flugzeug, oder? Was passiert denn, wenn solche Flugzeuge da landen? Da steigen haufenweise Leute ein. Die kommen in euer Land. Und was weiß, was die wollen? Aber genau darum geht es, solche Viren zu prüfen. Nehmt jeden Gedanken fest. Jeden verlockenden Gedanken, der da ist, der unsere natürliche Person anspricht, das wollen wir sofort. Und schon da fängt die Ehrlichkeit mit uns Christen an, oder? Wer hätte nicht gern ein schönes Auto? Ah, ich habe einen VW-Bus, ich liebe den, aber der hat viel zu wenig Kraft. Der sollte mehr haben. Kriege ich viel mehr Bußen und so? Also bin ich dankbar. Wir sind Menschen und wir sind viel mehr ein Produkt dieser unserer heutigen Zeit. Und da müssen wir anfangen, ehrlich zu sein mit uns und wissen, wo unsere Schwächen auch liegen. Wir müssen sie nicht verstecken. Es geht ja hier um eine Beziehung mit Gott, nicht mit der Beziehung mit meinem Nachbarn, zuerst einmal. Aber wenn ich lerne, mit Gott ehrlich zu sein und prüfe, was dieser Gedanke, diese Versuchung mit mir will, dann habe ich tatsächlich eine Wahl, die richtige Entscheidung zu treffen. Das Zweite, was wir wirklich tun müssen, nebst dieser Prüfung, sind die Gedanken zu erneuern. Gedanken erneuern? Wie kann ich das? Wie geht das Motto unserer Organisation? Johannes 8, Vers 32. Ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Lüge wird euch freimachen. Genau, die Wahrheit. Die Wahrheit wird uns freimachen, nicht das Verdecken, nicht das Zudecken. Die Erneuerung der Gedanken fängt damit an, dass wir lernen, die Wahrheit Gottes in uns aufzunehmen. Und genau deswegen gibt es diese Spruchkarte zum Beispiel. Wenn du Mühe damit hast, dass du dich eben nicht als Heiliger empfindest, Gefühlsebene, dann lerne wahr zu sein und sprich die Wahrheit aus, denn die Bibel sagt, du bist ein Heiliger. Und übe dich darin. Steh in den Spiegel. Nein, ich bin nicht grottenhässlich. Ich bin von Gott erschaffen. Ich bin sein Meisterwerk. Und so weiter und so fort. Übt euch in der Wahrheit. Das erneuert euer Denken. Wir sollen nicht gleichförmig dieser Welt sein, sagt Luther, oder? Römer 12, Vers 2. Ändert euren Sinn, ändert euer Denken, damit wir prüfen können, was der Wille Gottes ist. Wenn wir das nicht tun, gemäß nur diesem einen Vers, können wir den Willen Gottes gar nicht wirklich erkennen. Wir werden irregeführt, werden vom Teufel an der Nase herumgeführt. Es ist also wichtig, auch unsere Gedanken zu erneuern, und das ist unser Teil. Den nimmt uns Gott nicht ab, denn das ist der Teil eines mündigen Menschen. Und du bist ein mündiger Christ. Du bist nicht nur ein Kind Gottes, du bist adoptiert. Du hast alle Rechte, alle Autorität, die es braucht, um hier zu handeln. Deswegen ist es deine Verantwortung.
Werfen?
Echt?
Ich hatte das gelesen, ich glaube auch bei Neil Anderson. Er sagt, natürlich, wenn ich das einmal gemacht habe, heißt das nicht, dass es ein für alle Mal erledigt ist. Ich muss es zu einem Prozess machen in mir. Man sagt, dass in der Psychologie ich etwa 6 bis 8 Wochen brauche, dass etwas, was sich bei mir sehr festgesetzt hat, auch verändert werden muss. Also seid nicht enttäuscht, wenn das beim ersten Mal nicht gleich dann erledigt ist, sondern bleibt dran. In der Bibel stehen ganz oft die Verben, die Tätigkeitswörter in der Verlaufsform. Das heißt, das muss ich immer und immer wieder tun. Werdet nicht müde. Entschuldige, wollte ich nicht.
Deswegen kommt auch der dritte Punkt. Nimmt jeden Gedanken gefangen, denn das ist jetzt der Alltag. Alles andere, das sind die Voraussetzungen, damit ich anfangen kann. Wie sieht das in der Praxis auf? Ich nehme jeden Gedanken gefangen. Wohin eigentlich? Wie geht der Vers? Unter was? Wie? Den Gehorsam Christi. Und Gehorsam Christi heißt doch, ich folge Jesus nach, er ist mein Meister, er darf bestimmen. Meine Entscheidung, er soll das tun. Wie sieht es jetzt ganz praktisch aus? Tue ich das? Das ist Alltag. Festungen werden auch dann geformt oder verstärkt, wenn wir Versuchungen wiederholt nachgeben. Mein großes Problem mit der Selbstbefriedigung lag genau hier drin. Ich hatte mich hier an etwas gewohnt, und konnte nie einen Sieg feiern darüber, nie. Nur, weil ich der Versuchung immer wieder nachgab. Keine Theologie konnte mich davon befreien, nichts. Und die Geschichte, ich muss einfach kurz erklären, um zu zeigen, wie wichtig es ist, auch Viren zu prüfen, dein Denken zu erneuern und jeden Gedanken gefangen zu nehmen. Was es dazu braucht, ist absolute Liebe. Wenn du mit dem Gesetz kommst, dann kannst du nur verurteilen. Aber wenn du jemanden annimmst, ist das eine Basis, um hier Erneuerung zu schaffen. Ich kam mit 12 in diese Pflegefamilie, wo ich auch aufwuchs. Ich war in meinem Denken wirklich verschroben. Ich hatte so viel pornografisches Material, was ich täglich anschaute und brauchte. Ich habe mir die Familie, wo ich hinkam, persönlich ausgesucht. Und das waren Christen, das wusste ich. Und deswegen, weil das ja gute Leute waren, nicht so schlecht wie ich, habe ich meine Dinge da auch wirklich gut versteckt. Es gab genügend Platz. Und so lebte ich ein Leben und war mir sicher, alles gut. Aber ich labte mich an diesem Zeugs fast jeden Tag. Mit 14, 2 Jahre später, habe ich mich bekehrt. Und das war eine aufrichtige Bekehrung. Das Problem mit dieser Pornografie hatte ich aber immer noch. Und niemand, wie schon gesagt, konnte mir da wirklich helfen. Bist kein richtiger Christ, lass es bleiben, ist nicht so schlimm, Hauptsache du tust es nicht wirklich. Beides war nicht hilfreich, denn das Problem war da und ich hatte eine Not damit. Aber für die anderen war ich einfach schlecht und für mich selber auch. Ich glaubte, dass ich wirklich schlecht war. Und ich war so im Zwiespalt zwischen diesem Gott, der mich liebte, und dem, was ich tat. Nun, es führte wiederum 2 Jahre später dazu, dass ich absolut ans Ende meines Lebens kam. Und ich saß da in meinem Zimmer und überlegte mir, diesem elenden Leben einen Schlussstrich zu ziehen. Ich hatte 3 Bibeln vor mir. Ja, Gott gibt sie auch noch, aber was soll ich mit diesem Gott? Ich komme da nicht klar. Die Christen reden immer davon, dass er hilft und alles, aber ich sitze in dieser Scheiße drin. Ich komme nicht weiter, niemand kann mir helfen. Also Gott spricht zu mir. Ich nehme meine erste Bibel, schlage irgendwo auf, ich weiß nicht wo, aber wahrscheinlich, ich kann mir gut vorstellen, dass es in der Genealogy, in der Stammbaum Jesu war, oder? Sehr spannend. Ich wurde wütend, habe die Seite rausgerissen, Bibel weggeworfen. Es ging mir aber nicht besser. Aus lauter Frust nahm ich meine 2. Bibel mit der Wunsch in meinem Herzen, Gott spricht doch zu mir, ich muss wirklich wissen, dass du real bist. Schlag wieder irgendwo auf, wieder so ein absoluter Schwachsinn. Für mich. Und habe dann praktisch jede Seite herausgerissen und war richtig wütend. Und dann schrie ich Gott an. Sag, was bist du für ein Gott? Du willst mir helfen? Wo bist du denn? Sprich doch zu mir. Und dann schlage ich eben Matthäus 6,33 auf. Ich habe mich vor 2 Jahren bekehrt und das war eine echte Bekehrung. Trachtet zuerst nach Gottes Reich? In diesen 2 Jahren hatte ich nach Gott gar nichts gefragt. Nach Mädchen, ja, aber nicht nach Gott. Und plötzlich verstand ich, wenn du nicht nach Gottes Reich trachtest, hast du auch nicht, was du zum Leben brauchst. Und ich hatte definitiv nicht, was es zum Leben braucht. Okay, das habe ich verstanden. Aber was soll das jetzt heißen? Was soll ich tun? Solche Fragen sind gefährlich, wenn du das ehrlich meinst. Es ging keine Sekunde, da war mir klar, meine pornografische Literatur. Ja, ich weiß, dass das schlecht ist, aber was soll ich denn damit? Ich kann sie nicht loslassen. Ja, ich kann sie dir geben, aber da muss ich mir neue kaufen. Dann fing ich an, mit Gott zu rechten. Ja, von diesen 12 Heften, ich gebe dir 5. Keine Antwort. 6. Keine Antwort. 10. Keine Antwort. Ja, genau so bist du, oder? Große Klappe, aber nichts dahinter. Ganz ehrlich. In einer Wut, später an diesem Tag, ging ich in den Wald und brachte ein Brandopfer. Für mich war das wirklich ein Brandopfer. Ich wusste, was der Begriff bedeutete. Brachte ein Brandopfer dar. Und dann sagte ich diesem Gott, hier hast du, was du willst, aber ich komme damit nicht klar, es nicht zu haben. Wenn du es willst, dann ist es jetzt deine Verantwortung. Das war das Beste, was ich je tat. Nur ich wusste eines nicht. Am Abend, Samstagabend, da gab es bei uns immer, wir nennen es Geschwellte. Wie nennt ihr das? Dampfkartoffeln oder wie? Nee, Kartoffeln, aber gedämpft oder wie? Wir nennen es Geschwellte. Ja, also Pellkartoffeln, da, hier. Kommt mein Schwäbisch ein bisschen hervor. Und Käse, mein Lieblingsgericht, oder? Auf jeden Fall, ich musste immer 2 Stück essen. Ich drückte die da so runter. Und plötzlich klopfte mir meine Mutter auf die Schulter und sagte, ich bin stolz auf dich. Was ist mit dir los? Ach. Vor allem, wir waren 11 am Tisch, vor allem sagt sie, ich bin so froh, dass du deine Pornoheftchen verbrannt hast. Das war wahrscheinlich der peinlichste Moment in meinem Leben. Aber wenn du bist wie ich, rebellisch, dann ist Gegenangriff die beste Verteidigung. Was? Du willst eine gute Mutter sein? Vergiss dich, du bist keine gute Mutter. Wenn du davon wusstest und mir nicht den Arsch versohlt hast, was willst du eine gute Mutter sein? Wie ich dann keine Luft mehr hatte, kommt sie so ganz ruhig daher und sagt, ja, ich weiß schon, ich bin keine perfekte Mutter. Aber ich will, dass du eins ganz gut weißt. Was hätte es gebracht, hätte ich dir die Dinger weggenommen? Nicht viel. Ich habe mir neue gekauft, aber das muss ich ja nicht sagen. Es hätte nichts gebracht. Aber eines musst du dir wirklich hinter die Ohren schreiben. Seit ich davon weiß, liege ich meinem Gott in den Ohren und heute hat er eingegriffen. Nun, hätte sie in all den Jahren mich nicht immer wirklich geliebt, ich bekam immer das größte Kuchenstück und sie hatten 5 eigene Kinder, aber ein anderes Pflegekind da. Ich hatte immer das größte Stück, das war mir immer bewusst. Ich konnte tun und lassen, was ich wollte. Diese Frau und ihr Mann, die haben mich einfach angenommen, wie ich war. So ein Stückchen Scheiße. Und das war mein Zusammenbruch. Das machte mich bereit, auf diese Viren zu prüfen. Das machte mich bereit, mein Denken erneuern zu wollen. Und das machte mich bereit, auch jeden Gedanken zu gefangen zu nehmen unter den Gehorsam Christi, nicht unter mein Denken. Einfach so zum Zeugnis, wieso das für mich so ganz wichtig ist und wieso ich gerne auch über dieses nächste Thema spreche, der Kampf um unsere Gedanken. Sei du dir wirklich bewusst, dass du mitten in einem Kampf stehst. Ein Christ ohne Kampf gibt es nicht. Nur schon weil du diesen Namen trägst, bist du ein Feind der unsichtbaren Welt des Teufels. Und es gibt ja diese Christen, die denken, es ist schon Sünde, wenn man überhaupt über den Teufel spricht. Besser gar nicht über ihn reden, dann ist man sicher. Wow, was für ein Trugschluss. Wir sind die Zielscheibe des Teufels, denn wir sind diejenigen, die den Herrschaftsbereich gewechselt haben. Wir haben uns entschieden, uns nicht mehr von ihm kontrollieren zu lassen. Und das mag er nun einfach gar nicht. Und deswegen sind wir jetzt eine Zielscheibe. Wir stehen zwischen dem Reich der Finsternis und dem Reich des Lichts, weil wir hier gelassen wurden auf dieser Erde, sage ich mal. Das ist das Reich der Finsternis. Und Gott hat uns hierher gepflanzt. Es ist sein Wille, dass wir hier sind. Mitten in diesem Chaos. Aber er hat uns nicht ungeschützt hier gelassen. Er hat uns alles gegeben. Den Sieg über den Teufel, die Fülle des Lebens und die Freiheit. Und er will, dass wir genau das brauchen, hier, nicht erst später, hier und heute. Zwischen dem Vater der Lüge und dem Geist der Wahrheit stehen wir. Und weil wir wissen, wer er ist, müssen wir uns ständig und immer wieder für die Wahrheit entscheiden. Unsere Aufgabe. Wir stehen zwischen Christus und dem Antichristen, zwischen Gut und Böse. Aber was passiert, wenn du vor lauter Angst oder Unverständnis deinen Kopf ganz einfach in den Sand steckst? Das macht dich nicht sicher. Im Gegenteil, du wirst zu einer noch größeren Zielscheibe des Teufels. Die Vogel-Strauß-Politik führt hier zu nichts. Wir befinden uns mitten in einem gewaltigen Kampf. Aber aufgepasst, dieser Kampf ist besiegt. Es geht nicht ums Kämpfen. Es geht darum, dass wir den Sieg, den er uns geschenkt hat, in Anspruch nehmen. Und deswegen prüfen wir auf Viren, deswegen erneuern wir unser Denken, deswegen nehmen wir jeden Gedanken gefangen. Verstecken bringt nichts, aber ich kenne meine Stellung. Und weil ich meine Stellung kenne, brauche ich den Teufel nicht zu fürchten. Ich weiß nicht, jeder Schweizer muss durchs Militär. Ob es was bringt, das sei dahergestellt, aber eins habe ich in diesem Militär gelernt. Wenn es Kampf gibt, dann geht es nicht ums Rechten, ob etwas gut oder falsch ist. Dann geht es um den Gehorsam. Um das umzusetzen, was dir befohlen wurde, was du zu tun hast, wenn dies oder jenes eintrifft. Und deswegen ist das so ungemein wichtig, dass wir auch im Christsein lernen, Gott zu vertrauen. Denn es wird mal ganz arg schlimm um uns herum. Es kann tiefste, dunkelste Nacht werden um uns herum. Das heißt aber nicht, dass Gott weg ist. Das heißt auch nicht, dass der Teufel hier der Meister der Sache ist. Und alles kontrolliert. Nein. Es heißt ganz einfach, Gott ist immer noch da. Ihr kennt ja diese Spruchkarte oder dieses Gedicht von den Spuren im Sand, ja? Führt euch das vor Augen. Da, wo wir meinen, Christus hätte uns verlassen, ist er derjenige, der uns trägt. Aber das geht nur, wenn wir gelernt haben, ihm zu vertrauen, im Wissen, wer wir sind und was wir ihm bedeuten. Wenn du daran zweifelst, dann lässt du Christus im Stich. Aber Christus liebt dich. Er hat dir alles geschenkt, gerade für solche Zeiten. Deswegen ist es auch wichtig, dass wir unseren Feind wirklich kennen. Günther wird euch ein paar Dinge mehr sagen über diesen Täuscher, wie er vorgeht. Ist das richtig? Nein?
Du bist noch dran. Nach unserer Haarschau, würde ich sagen. Aber ich kann das gerne machen. Also von daher, nein, ist okay. Bleib dabei. Ich würde gerne über die Stellung gleich was sagen. Sprich mal weiter.
Kannst du weiterreden?
Ja, du bist weiter dran.
Aber ich weiß ja nicht mehr weiter.
Den Rücken jetzt hier, komm her, komm, mach weiter.
Also, lasst uns kurz ein bisschen über diesen Teufel sprechen. Macht euch das Mühe? Ich will das nicht ausführlich machen, aber ich will, dass wir ein paar Fakten über den Teufel wissen. Er ist ein Täuscher. Seine Kraft liegt in der Täuschung. Satan ist nicht wie Gott. Satan ist ein geschaffenes Wesen. Gott ist der Schöpfer. Er hat ihn sogar geschaffen. Aber auch er wurde geschaffen mit einem freien Willen. Satan ist nicht allgegenwärtig. Er macht den Anschein, allgegenwärtig zu sein, indem er uns, wie wir dann sehen werden, durch ein Heerschar von vielen Dämonen, Helfern, wenn wir so wollen, beobachtet. Er ist ein guter Menschenkenner, aber nicht allgegenwärtig. Er kennt auch unsere Gedanken nicht. Er kann uns aber Gedanken einpflanzen. Das ist ein Unterschied. Also er ist wirklich nicht allgegenwärtig, eben nicht allwissend. Satans Wissen ist beschränkt, wie wir das im Buch von Hiob und der Geschichte von König Nebukadnezars Traum wissen. Satan ist nicht allmächtig. Satans Macht und Autorität lassen sich nicht mit der von Gott vergleichen. Jesus hat den Teufel entwaffnet, gemäß Kolosser 2,15. Jesus ist jetzt als Herrscher eingesetzt über jede weltliche Regierung, Gewalt, Macht und jede Herrschaft und über alles andere in dieser wie in der zukünftigen Welt. Das müssen wir uns wirklich zu Gemüte nehmen. Das muss in uns hinein, damit wir daran gar nicht zweifeln. Hast du gerade eine Situation, woran du fast zugrunde gehst, weil du dir nicht sicher bist? Nimm es dir zu Herzen. Ändere dein Denken. Mache es dir zur Gewissheit. Verstehen tue ich so vieles nicht über Gott. Ich verstehe nicht, wieso der eine gesegnet ist, der andere weltlich gesprochen nicht gesegnet ist. Wieso gibt es gesunde und kranke Menschen? Das verstehe ich nicht. Aber Gott lässt es zu. Wenn ich Gott verstehen würde, bräuchte ich ihm nicht mehr nachzufolgen. Wenn ich Gott verstehen würde, wäre ich Gott. Also ich brauche Gott nicht zu verstehen. Ich muss Gott auch niemanden erklären. Muss ich nicht. Wozu ich aber aufgefordert bin, ist Jesus Christus zu lieben. Gott in seiner Ganzheit zu lieben. Und darauf zu hören, was er mir zu sagen hat. Durch das Lesen deines Wortes. Durch meine Gemeinschaft mit Gott. Sei es beten, sei es Lieder singen. Uns ausrichten auf ihn. Wie sehen Satans Strategien aus? Wie schon gesagt, dieses Bild will verdeutlichen, er ist der Chef und er ist ein gewaltsamer Chef. Er ist kein guter Chef. Er unterdrückt seine Helfer hier in einem ganz starken Netzwerk, wo es absolut hierarchisch zugeht. Eben, das führt dazu, dass man meint, er sei allmächtig, allgegenwärtig und er wisse alles, aber das stimmt nicht. Tyrann von Heerscharen, gefallener Engel, Offenbarung 12,7. Unsichtbare Mächte und Gewalten, die Schlechten, die mit ihm Gefallenen. Engel sind auch unsichtbar, wenn man so will, Gottes Helfer für uns. Böse Geister, die diese finstere Welt beherrschen, das ist seine Strategie. Mehr brauchen wir nicht zu wissen. Aber eins müssen wir ganz gut auch wissen. In alledem kann er uns nur so viel Macht oder nur so viel Macht über uns ausüben, wie wir ihm geben. Quizfrage. Wie können wir als Christen dem Teufel Macht geben? Können wir das überhaupt? Wenn doch die Bibel uns lehrt, dass er besiegt ist und dass wir die Autorität über den Teufel haben, wenn wir sie nicht haben, was tun wir dann falsch? Ja. Ja, lass uns dieses Gehorsam ein bisschen verdeutlichen, weil Gehorsam kann einen negativen Geschmack dazu haben. Denn Gehorsam wird oft mit Geboten zusammengebracht, oder? Voilà. Genau hier. Das Infragestellen der Größe Gottes ist immer der Schlüssel des Teufels, uns unseren Glauben anzuzweifeln. Und sobald wir anfangen zu zweifeln, öffnen wir die Tür für das falsche Denken des Teufels, öffnen wir die Tür der Versuchung.
Eines Tages rief mich eine Schwester aus der Gemeinde an und sagte, Günther, du musst unbedingt kommen, meinem Mann geht es ganz schlecht. Es waren liebe Christen aus der Gemeinde, auch schon etwas älter an Jahren. Und ich komme dann hin in diese Gemeinde und in die Familie und finde meinen lieben Bruder vor, der ist völlig verkrampft auf dem Sessel und er hat einen ziemlich schrecklichen Blick. Und ich sage zu seiner Frau, was ist los mit ihm? Sagt sie, seit 2 Tagen, er hat Gedanken in seinem Kopfe, die er nicht mehr los wird. Also ich frage ihn, was ist los mit dir? Er sagt, du, ich muss ständig so böse Dinge denken über Gott und über den Heiligen Geist, Gedanken, die ich eigentlich gar nicht will, und die kommen bei mir rein. Nun war es so, er ist in seinem früheren Leben Alkoholiker gewesen und er hat ganz oft Phasen gehabt, wo er nicht mehr bei Sinnen war, wo er im Delirium lag. Das war so seine Vergangenheitsgeschichte. Und hier an dieser Stelle war ein Moment entstanden, wo der Teufel wieder seinen Fuß reingesetzt hatte, du kommst da gleich nochmal drauf, und hatte so ein Stück deutlich gemacht, und ich krieg dich doch, du warst mal in meiner Hand und ich krieg dich doch. Und seit 2 Tagen flogen diese Gedanken in ihn rein und er war völlig verkrampft. Er sagt, Günther, ich glaube, ich bin kein Gotteskind, ich glaube, ich bin verloren, ich komme in die Hölle, wenn ich sowas denke, ich habe die Lästerung des Geistes getan. Ich sage, nein, Bruder, der Teufel will dich im Moment hier an dieser Stelle attackieren. Das ist nicht so. Und dann habe ich angefangen, Texte zu lesen. Da Kolosser 3, 2, Vers 15. Christus hat dem Teufel die Macht genommen. Wir haben Offenbarung gelesen, dass das Blut Jesu Christi. Und es braucht eine ganze Zeit, wo ich Lieder vorgelesen habe, Texte gelesen habe. Auf einmal fängt er so ganz komisch an zu husten. Ich denke, oh, du hattest was davon gehört, dass der Dämon aus dem... Nee, das kann hier nicht sein. Das kann hier nicht sein, sage ich. Der ist gläubig, das geht gar nicht. Und ich merkte, es löste sich seine Verkrampfung. Es löste sich seine Verkrampfung in der Seele. Und so etwa nach 2 Stunden war er völlig klar. Sag, guck mal, du hast eine echte Anfechtung gehabt, weil der Teufel versuchte nochmal so den Fuß in die Tür zu kriegen, auf dein altes Leben zuzugreifen. Nicht, dass er was falsch gemacht hätte, aber er war da anfällig an dieser Stelle. Und das ist schon viele Jahre her. War ein echter Sieg an dem Abend und seit der Zeit hat er das nie wieder gehabt. Also der Teufel ist verschwunden. Wir haben dann im Namen Jesu auch den Sieg ausgerufen über diese Situation. Also an der Stelle, da will der Teufel manchmal rein bei uns. Und dann ist wichtig, dass wir die Tür richtig zumachen und sagen, nix, hier kommst du nicht rein. Ja? Also wichtig, Entscheidungen zu treffen.
Das ist ganz, ganz wichtig, diese Geschichte. Und da müssen wir wirklich lernen. Erstens, nur weil ich angefochten bin, heißt das noch lange nicht, ich bin schlecht. Das heißt nur eines, der Teufel ist schlecht. Und er ist mein Widersacher. Das ist geistlicher Kampf. Dann müssen wir Glauben bewahren und eben genau das tun, was Günther diesem Bruder lehrte. Gott zu vertrauen, darauf zu setzen, dass der Teufel schlecht ist und mich durcheinander bringen will. Und da ist er geschickt darin. Das sind seine Gedanken, seine Strategien, dass er uns Gedanken eingibt. Was glaubt ihr, wie oft ich sexuell versucht werde? Darf man sowas sagen? Am Anfang ging es mir hundselend schlecht damit. Das ist vielleicht jetzt schweizerisch ausgedrückt, aber es war die Katastrophe. Ich habe aber gelernt, nicht mehr auf diese Gedanken zu achten. Ich habe gelernt, sie zu ignorieren. Und solange ich das tue, habe ich den Sieg. Wenn ich aber einmal den Sieg habe, muss ich ja nicht meinen, ich hätte dann in 30 Jahren immer noch den Sieg. Wenn ich in 30 Jahren vergessen habe, darauf zu achten, woher die Gedanken kommen, wer sie mir eingibt, kann ich der Versuchung wieder erlegen. Es gibt keine Sicherheit außerhalb von Jesus Christus und dem Glauben an sein vollendetes Werk. Gibt es nicht. Kein Gesetz, kein noch so gutes, perfektes Halten, noch keine noch so perfekte Theologie, Predigt, was auch immer, schützt dich vor einem Fehlverhalten. Aber das Fehlverhalten ist nicht das Problem, sondern wie wir damit umgehen, wird zum Problem, wenn wir den Zugang zu Gott nicht offen halten, indem wir anfangen zu zweifeln. Petrus sagte zu ihm, Hananias, warum hast du dein Herz zum Satan geöffnet und dich von ihm dazu verführen lassen, den Heiligen Geist zu belügen? Warum hast du uns verheimlicht, dass du einen Teil vom Erlös deines Grundstücks für dich behalten hast? Die Geschichte kennen wir. Aber woher kamen diese Gedanken? Vom Teufel. Wisst ihr, mit dem Teufel brauchen wir nicht freundlich umzugehen. Da, auf den dürfen wir sogar wütend sein. Denn er ist nichts anderes als ein Täuscher und Betrüger. Aber seine Strategie besteht auch in der Versuchung und Anklage und Täuschung. Wir werden heute noch über dieses Thema Vergebung reden. Und da liegt wirklich der Knackpunkt in der Vergebung. Weil wir immer wieder auf unsere Gefühle schauen. Und weil wir denken, wenn ich doch vergeben habe, müssen diese Gefühle weg. Und wir meinen natürlich schlagartig. Aber Vergebung ist erstmal eine Entscheidung und die gilt es festzuhalten. Und genau hier hakt der Teufel ein, weil er weiß, hier sind wir verwundbar. Aber nur weil sich da etwas regt, heißt das noch lange nicht, dass die Entscheidung nicht richtig war. Wenn wir uns gewohnt sind, in einer Art und Weise zu denken, zu handeln, ist es doch logisch, wie Günther erklärte, dass es Zeit braucht, bis sie es anders auf der Platte haben. Geht nicht anders. Er klagt uns an, weil wir darauf eingegangen sind und macht uns dann auch noch fertig. Er kommt als Freund, als Helfer. Und wenn er dich hat, dann macht er dich fertig. Das ist der Teufel. Keine Gnade mit dem Teufel. Du darfst nichts, was er für gut hält, auch als für gut halten. Das lernen wir schon im Alten Testament mit Amalek. Oder in diesem Buch Esther, in der Geschichte von König Xerxes, Esther, Mardochai und Haman. Eine super Geschichte, um das zu begreifen hier. Wirklich super. Er will uns glauben lassen, dass er immer noch unser Meister ist. Aber er ist nur unser Meister, wenn wir auf ihn eingehen. Unser Meister ist Jesus Christus. Und daran halten wir fest und lassen uns nicht täuschen. Einfluss durch unbereinigte Dinge in deinem Leben. Genau hier ist vielleicht das größte Einfallstor vom Teufel. Es ist ja schon peinlich, wenn man Fehler geben muss. Es ist peinlich, heute zugestehen, dass ich diese Sexualprobleme hatte. Wenn ihr das vorher wusstet, ihr wärt vielleicht gar nicht hergekommen. Und wer gehen möchte, bitte. Aber es gehört zu meiner Geschichte. Es gibt so vieles, was wir vor den anderen geheim halten, das geht die nichts an, unsere Privatsphäre. Aber wir vergessen, dass wir eine Familie sind von lauter solchen Versagern. Jeder von uns braucht Christus im gleichen Maß. Aber weil wir verschiedene Persönlichkeiten sind, verschieden aufgewachsen sind, verschiedene Umfelder haben, ist jedes Problem ein bisschen anders. Wieso schämen wir uns voreinander? Wieso kapseln wir uns voreinander ab? Für mich ist das absolut teuflisch. Ich finde keine andere Erklärung dazu, denn jeder von uns meint es doch ernst, oder? Nicht immer sind wir schuld an einem Zorn oder Streit. Wenn man dann mal lange gestritten hat, oder ich mit meiner Frau zum Beispiel, und wir uns endlich in aller Ruhe darüber Gedanken machen, was führt eigentlich zu diesem Streit? Dann sagen wir sind doch Idioten. Das war eine Kleinigkeit, ein falscher Gedanke, den irgendjemand aufgefasst hat und dann ging's los. Aber der Ursprung des Problems, des Streits, war eigentlich der Teufel. Wir sind ihm bloß auf die Nase gefallen. Nicht immer sind es wir. Es gibt einen Gegenspieler, das ist der Teufel. Wenn ihr zornig seid, Zorn ist nicht das Problem, dann versündigt euch nicht. Legt euren Zorn ab, bevor die Sonne untergeht. Gebt dem Teufel keinen Raum in eurem Leben. Ist doch interessant, das mit Zorn. Vielleicht mehr eine Sache der Männer, aber wie ist es mit den Frauen? Habe ich hier gerade verpasst, glaube ich. Ja? Ist egal. Aber Paulus lehrt uns, wie wir damit umgehen sollen. Wen ihr verzeiht, dem verzeihe ich auch. Wenn ich hier überhaupt etwas zu verzeihen habe, so habe ich es um euretwillen vor Christus getan. Der Paulus weiß gar nicht, worum es geht hier. Aber es geht darum, dass irgendjemand Zwiespalt säen will. Deswegen stimmt er völlig damit ein, hey, ich mache mit. Ich will auf jeden Fall vergeben, ob es mich betrifft oder nicht, ganz egal, ich will vergeben. Es geht um die Gemeinschaft, es geht um Gottes Ehre, also ich mache mit. Der Satan soll uns nicht überlisten. Wir wissen doch genau, was für Absichten er verfolgt. Lasst uns den Feind kennen und uns immer daran erinnern, welche Absichten er hat, damit wir möglichst nicht auf seine Schliche hereinfallen.
Verhalten sollen, wenn wir entdeckt haben, dass Satan kommt. Und ich will es eigentlich nur mit einem einzigen Wort machen. Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr am bösen Tage wieder stehen könnt, sagt die Bibel. Denn wir haben es nicht mit Fleisch und Blut zu tun, sondern mit Finsternismächten und mit Gewalten. So, stehet nun fest. Die Option, die Christen haben, wenn Satan kommt, heißt stehen bleiben. Es gibt Situationen, da müssen wir gehen. Es gibt Situationen, da können wir ruhen. Auf Johanns Bank können wir ruhen. Das ist ein schöner Moment, ja. Mit Ruhen fängt alles an, nicht? Ich habe erst eine Begegnung mit Christus und dann gehst du in den Tag. Ruhe bei Christus und dann geht's los. Aber wenn der Teufel kommt, müssen wir stehen bleiben. In Epheser, wenn man das anschaut mit der Waffenrüstung, entdeckt man, hier ist unsere Stellung, wir sind in Christus. Denn der Sohn Gottes kam, um die Taten des Teufels zu vernichten. Ich bete, dass ihr erkennen könnt, wie übermächtig groß seine Kraft ist, mit der er in uns, die wir an ihn glauben, wirkt. Ist das klar? Keine Angst vor dem Teufel? Nein. Sondern wir dürfen in der Kraft Jesu stehen bleiben. Und diese Kraft Jesu wirkt und lebt in uns. Du bist verbunden mit der Kraft, die Jesus von den Toten auferweckt hat. Römer 8, der Geist, der Jesus von den Toten auferweckt hat, lebt in euch. Du hast eine Kraft in dir. Dann bleibst du stehen. Werdet stark durch die Verbindung im Herrn. Lasst euch stärken von Epheser 6,10. Seid stark im Herrn in der Kraft seiner Stärke. Also du stehst auf seiner Stärke, auf seinem Sieg. Und du bleibst an der Stelle stehen. Eines Tages klingelt es bei uns an der Gemeindetür. Eine Frau kommt rein. Sie sagt, ich bin Christin, ich habe Riesenprobleme. Ich kann abends vor dem Schlafengehen das Licht nicht mehr ausmachen. Sobald ich das Licht ausmache, habe ich den Eindruck, es gibt eine Macht, die mir mit ganzer Kraft auf meinen Brustkorb drückt. Wenn ich das Licht wieder anmache, dann hört das wieder auf. Wenn ich das Licht wieder ausmache und will schlafen, kommt die Kraft und drückt wieder auf meinen... Sag, kleinen Moment mal eben. Gibt es irgendwas, wo Sie so in letzter Zeit unterwegs waren und hatten so Berührung mit vielleicht so anderen Kräften und Energien? Nee, wüsste ich jetzt nicht. Sag, waren Sie krank in letzter Zeit? Ja, ich habe ziemliche Rückenschmerzen. Was haben Sie denn gemacht? Ja, ich war beim Arzt und das hat alles nicht geholfen. Und dann bin ich zu so einem Therapeuten gegangen, so einem Reiki-Mann, und ich habe mich dann da behandeln lassen. Ich sage, was hat er denn gemacht? Hat mich auf den Stuhl gesetzt, so hat sich von hinten an mich herangestellt und hat seine Hand auf meine Schultern gelegt und sag, und? Ich merkte, dass etwas durch meinen Körper ging. Ich sage, wissen Sie was, liebe Schwester? Sie haben sich gerade einer anderen Macht ausgeliefert. Und diese andere Macht kommt jetzt und will Ihnen sagen, ich habe ein Anrecht auf dich. Oh echt? Ach ja, das ist so. Da haben wir darüber länger gesprochen. Ich glaube, wir haben verstanden, worauf es ankommt. Haben für Sie gebetet, haben ihr gesagt, gehen Sie nach Hause, holen Sie mal alles, was Sie von diesem Reiki, ja, sie hätte noch Bücher gelesen, sie hätte noch CDs, sie hätte noch eine ganze Menge Dinge da, alles herbringen, bringen Sie die Tasche voll mit. Wir werden einen Strich ziehen an der Stelle. Wir werden uns auf den Platz stellen, wo Jesus den Sieg errungen hat. Sie sind doch Christin, oder? Ja. Also ich will damit sagen, ich glaube nicht, dass Christen besessen werden können vom Teufel, dass sie nicht mehr wissen, was sie tun. Aber wenn man sich hier einlässt auf die andere Macht, dann wird der Teufel auch beginnen, seine Einflüsse geltend zu machen. Wir sind nicht einfach nur, sag mal, in einem neutralen Raum, sondern da ist der Feind dann auch da. Und das haben wir dann gemacht, in ganz schlichter Weise, ohne großes Brimborium. Wir haben weder den Teufel ausgetrieben noch irgendwas anderes. Wir haben Jesus angerufen. Wir haben uns auf diesen Sieg gestellt, den Jesus vollbracht hat. Kolosser 2, nicht? Dass Christus die Werke des Teufels zerstört hat. Er ist gekommen, einen Triumphzug über den Feind zu machen. Der in euch ist, ist größer als der, der in der Welt ist. Also es gibt eine ganze Menge Texte, die das genau beschreiben. Und wir haben uns auf diese Situation gestellt und haben im Namen Jesu gebetet und geboten, dass sie frei wird von all diesen Zusammenhängen. Und sie hat es auch selber formulieren müssen. Wir haben sie gebeten, alles aufzuschreiben, was ihr dazu einfiel. Und sie hat das einfach Punkt für Punkt gebetet und dann haben wir das ganze Zeug genommen und haben das draußen in den Mülleimer geschmissen und haben es entsorgt. Und Gott hat Befreiung geschenkt. Als sie dann wieder kamen, am nächsten Sonntag kam sie zum Gottesdienst. Sie sagt, und wie geht es? Ich kann das Licht wieder ausmachen. Gott sei Dank. Ja, hier ein praktisches Beispiel, wie das im Alltag passieren kann. Wir stellen uns auf unsere Stellung in Christus und erleben seinen Sieg an dieser Stelle. Fürchte dich nicht vor Satan. Satan will, dass du dich vor ihm fürchtest, denn er will an Gottes Stelle angebetet werden. Das einzig Große an Dämonen ist ihre Klappe. Das hat Roger geschrieben, das ist nicht mein Satz. Ich hätte es nicht so geschrieben, ja. Aber ihr kennt ihn ja mittlerweile. Sie sind wie Hunde, die zwar laut bellen, aber keine Zähne haben. Ne? Typisch Roger, ne? Solche Sätze schreibt er. Dämonen haben panische Angst vor Christen, die die Macht und Autorität in Christus kennen und praktizieren. Die wissen, nicht? Kennt die Geschichte von Jesus, wo da der besessene Mensch kam und dann die Dämonen aus ihm sprachen und sagten, bitte, bitte, schick uns nicht in die Hölle, lass uns in die Schweine fahren. Nicht? Sie haben Angst vor diesem Namen Jesu und der lebt in euch. Seid ihr klar? Christus lebt in euch und in dieser Kraft und Autorität könnt ihr gehen. Zu diesem Bild wolltest du was sagen.
Ja, genau. Eben, ihr kennt mich ja auch.
Und ich kann euch ganz ehrlich sagen, hätte ich nicht diese Haltung gegen den Teufel gegenüber genommen, ich könnte euch nicht, könnt heute nicht vor euch stehen und über meine Schwächen reden. Aber ich bin mir eines ganz sicher, und das ist Christus. Und es gibt nur eine Verteidigung, und das ist das, dass Jesus größer ist wie alles andere. Und dieses Beispiel hier, das kommt nicht von mir, das kommt von Neil Anderson aus dem Buch Neues Leben, Neue Identität. Wieso haben wir Christen Angst vor dem Teufel? Wir haben doch keine Angst vor Bazillen, oder? Und wir sind doch gerade in einer Zeit, da erkältet sich mal gerne jeder. Wir sind zusammen und wir machen daraus aber kein Theater, oder? Ich sehe niemanden, der eine Schutzmaske anhat, aus Angst, er würde sich erkälten. Aber wenn es ums Thema Dämonen geht und Teufel und Satan und so, dann kriegen wir alle wackelige Ohren und wir werden fast ein bisschen verrückt. Ich will damit nur sagen, wir haben gelernt, mit den Bazillen umzugehen, indem wir reinlich sind und sauber sind. Wir haben gelernt, damit umzugehen. Wir sind diejenigen, die es im Griff haben. Und genauso müssen wir lernen, mit dem Teufel und seinen Versuchen umzugehen. Es ist nicht mehr wie Bazillen. Ist nur jemand, der die ganze Zeit versucht zu kratzen an der Türe wie ein Hund, oder? Aber wir halten die Türe zu, dann bleibt der Hund draußen. Ganz einfach.
Ist, nicht? Aber es ist so einfach. So ist die Realität, so ist es wirklich. Ja, uns war wichtig, euch heute Abend zunächst mal diesen Teil zu zeigen, weil das hat mit unserem geistlichen Kampf zu tun. Und ich hoffe, ihr seid da an der Stelle ermutigt, nicht auf den Teufel so sehr fixiert zu sein, dass ihr sagt, ich kann doch nicht hier dem Teufel Widerstand leisten. Entschuldigt mal, das soll nicht nur ein Pastor oder ein Missionar sein, sondern jeder Christ hat in sich Christus. Und in seinem Namen bleiben wir stehen. Achte auf deine Gedanken. Als Christen sind wir nicht dazu berufen, die Dunkelheit zu vertreiben. Du musst nicht gegen Satan kämpfen. Wir sind aufgefordert, das Licht anzuknipsen. Lass Christus leuchten. Nicht? Nimm viele Verse, die dir jetzt in nächster Zeit begegnen. Schreib sie dir auf. Jesus ist Sieger. Er bleibt der Sieger. Oder sing das Lied öfters. Jesus ist Sieger über den Tod. Und das Ganze hat jetzt Auswirkungen, ja, auch in unsere Beziehungen hinein. Wir werden das Thema Beziehung heute Abend und auch morgen Abend so ein Stück nochmal vertiefen und fangen da heute Abend mit an, denn die Gedankenwelt hat auch oft mit den Beziehungen zu unseren Mitmenschen zu tun. Ich denke, das geht euch sicher nicht so hier in Vullingen, dass wenn man so einen anderen sieht in der Gemeinde, dem mal vielleicht irgendwas misslingt oder man denkt, oh, dem geht es aber gerade schlecht. Also ich kenne mich, ich habe dann manchmal schon gedacht, wäre er nur regelmäßiger in den Gottesdienst gegangen, dann wäre ihm das vielleicht nicht passiert. Aber sowas denkt ihr ja nicht, ne? Hätte sie vielleicht etwas mehr gebetet, dann wäre sie bestimmt hier vor dieser Misere bewahrt geblieben. Ja, wir sind so leicht dabei, zu richten, zu urteilen, zu bewerten, Leute in eine Schublade zu schieben. Und das sind Gedanken vom Feind. Die kommen, wollen auf unserem Denken Platz nehmen und hier müssen wir achten. Und manchmal ist es so, dass wir auch wirklich verletzt werden, dass wir wirklich auch in schwierige Lebenssituationen kommen. Wir beide haben auch die Freude, Bücher miteinander zu schreiben, das darf ich jetzt mal hier einschieben. Der Schmerz in mir. Es gibt Situationen im Leben, da konntest du nichts für und du bist schwer verletzt worden. Und diese Gedanken, nicht, die aus den Gefühlen erwachsen, die hängen dir dann an. Und es ist manchmal möglich, und das kann ich auch verstehen, dass man dann in dieser Verletzung auch sich überlegt, wie konnte der andere das mit mir machen? Wieso ist sie so mit mir umgegangen? Warum hat sie das gesagt? Und diese Verletzungen können dann auch wirklich zu, sagen wir mal, starken Blockaden werden in mir, die mich in eine Verbitterung führen, wo ich anfange, darüber nachzudenken, wie kann ich ihr das je vergeben? Das Buch Der Schmerz in mir spricht über solche seelischen Verwundungen und ihre Heilung in Christus. Also wieder diese Basis, die wir haben, wir stellen uns auf die Tatsache. Und wir wollen euch heute Abend gerade bei dieser Thematik Schmerz oder ja Verletzung so ein Stückchen mitnehmen in das Thema Vergebung. Ich glaube, ihr alle könntet Geschichten erzählen, wo euch irgendjemand wehgetan hat. Ich hoffe, es geht doch nicht so wie jener Schwester, die war in einer Gemeinde und dann sah man, wie sie allmählich von der dritten Reihe in die siebte Reihe und irgendwann in die letzte Reihe rückte und irgendwann kam sie nicht mehr. Dann hat sie einer der Ältesten der Gemeinde besucht und gesagt, Schwester, was ist los? Du kommst nicht mehr. Ja, weißt du, die haben mich verletzt und die haben mich verletzt. Und die sind an mir vorbeigegangen und die haben mich nicht mehr wahrgenommen. Und dann hat sie so eine ganze Menge Leute aufgezählt aus der Gemeinde. Und dann sagt er, weißt du, nimm mal deine Karte von der Stadt und mach mal überall ein Kreuz, wo diese Leute wohnen. Und da kamen eine ganze Menge Kreuze zusammen aus dieser Stadtkarte, wo sie sagte, die haben mich verletzt und die und die und die. Und dann hat er gesagt, weißt du, wir können jetzt mit ihnen darüber sprechen, aber wichtig ist zunächst einmal, dass du ihnen vergibst. Vergib ihnen. Und da an der Stelle kam so das ein oder andere Gespräch auf. Und ich will so ein paar Argumente mal heute Abend hier reinbringen, wenn wir über das Thema Vergebung sprechen. Da haben wir nämlich auch so unsere kritischen Momente. Wir haben so unsere Gegenfragen. Nicht? So Menschen vergeben, die gar nicht zu mir gekommen sind, um mich um Vergebung zu bitten. Schaut mal eben das Vaterunser an. Wir haben mal die Stellen fett gemacht, wo es um Vergebung geht im Vaterunser. Vater unser im Himmel, dein Name werde geheiligt, geehrt, dein Reich komme, dein Wille erfülle sich hier auf Erden, genauso wie im Himmel, schenke uns heute unser tägliches Brot und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldnern. Und dann wird in Vater unser von Jesus als einziges die Bitte der Vergebung nochmal aufgegriffen, nochmal kommentiert, wenn ihr denen vergebt, die euch Böses getan haben, wird euer himmlischer Vater euch auch vergeben, wenn ihr euch aber weigert, anderen zu vergeben, wird euer Vater euch auch nicht vergeben. Also Jesus hält das Thema Vergebung für so wichtig, dass er sagt, hier müssen wir noch mal eben kurz drüber sprechen. Das wäre die Konsequenz, wenn ihr eure Bitterkeit festhaltet. Da kam der Petrus zu ihm und fragte, Herr, wie oft soll ich jemandem vergeben, der mir Unrecht tut? 7-mal? Nein, sagte Jesus, 70-mal, 7-mal. Also um 490-mal aufzuschreiben, bis du dann damit fertig bist, brauchst du schon ein ziemlich dickes Buch. Ist das gemeint, dass du jetzt ein Buch mit dir trägst und sagst, ich bin jetzt gerade bei 122? Ah ja, im nächsten Jahr werde ich dann vielleicht, ja, ich werde schnell vergeben, damit es auch voll wird, das Buch. Ja? Ich meine, das wäre ja schon mal eine tolle Lösung. Ja? Schnell voll machen, nicht? Genau, das ist nicht gemeint. Jesus heißt, sagt eigentlich hier, immer, immer. Wir wollen gucken, warum ist das wichtig? Mit den Konsequenzen der Sünden anderer leben. Manchmal kann man Menschen nicht mehr um Vergebung bitten, weil vielleicht sind sie schon gestorben. Oder du versuchst mit ihnen zu sprechen über den Schmerz, den sie dir bereitet haben, aber sie sehen es gar nicht ein. Na, wieso? Ich habe dir doch nichts getan. Das habe ich doch gar nicht so gemeint. Manchmal kann man sogar feststellen, das, was ich als Verletzung empfunden habe, war nur ein Missverständnis. Der andere hat es wirklich nicht so gemeint. Und es war nur von mir so gehört worden. Wir haben ja eigentlich 4 Ohren, wisst ihr das? Wer so dieses Kommunikationsmodell von Schulz von Thun kennt, der weiß, wir haben 4 Ohren. So ein Appellohr und dann haben wir so ein Beziehungsohr. Nicht? Und du interpretierst im Grunde jeden Satz, den der andere oder die andere dir sagt, mit da einem deiner Ohren. Da kannst du schon mal ganz schön schief liegen. Nicht? Die Chance ist 1-4, dass du es richtig machst. Und 3-4, dass du falsch hörst. Ne, wenn jemand dir sagt, hey, siehst aber heute Morgen nicht so gut aus, Roger. Das könnte er vielleicht mit dem Beziehungsohr denken, okay, er kümmert sich sehr um mich, ist sehr besorgt um mich. Sag mir, warum sehe ich nicht so gut aus? Ne? Also du siehst heute gut aus, ist okay. Ah, Ja, oder er könnte sagen, was fällt dir eigentlich ein, mich so hier heute Morgen anzumachen? Ja, gibt es ja unterschiedliche Interpretationsmöglichkeiten. Und hier haben sich manchmal Sätze, die mir Schmerzen bereitet haben, in Wirklichkeit als Missverständnisse herausgestellt. Aber reden wir über echte Verletzungen. Warum sollen wir verletzen? Du vergibst dem anderen nicht nur um seinetwillen, nicht? Das gucken wir gleich an. Du vergibst ihm auch um deinetwillen. Wir reden über Freiheit in Christus. Und ganz ehrlich, ich hatte Phasen in meinem Leben, da konnte ich Menschen auf den Mond schießen. Da habe ich Dinge in mir entdeckt, wo ich dachte, das gibt's doch nicht, dass ich sowas denken kann. Aber es gibt Situationen im Leben, da kann sich etwas in dir festmachen. Und da habe ich gemerkt, Günther, das tut dir überhaupt nicht gut. Du bist derjenige, der gebunden bleibt, wenn du nicht loslässt und den anderen frei sprichst. Du bist derjenige, der frei werden kann, wenn du sagst, und ich werde vergeben.
Kurz unterbrechen. Ich möchte das irgendwie noch ganz krass hervorheben.
Mach das.
Günther ist so ein freundlicher Kerl, oder? Ja. Nimm mir eine Vergewaltigung. Ein krasses Beispiel, ja? Tatsächlich hat eine Frau, die wirklich wahrhaftig vergewaltigt wurde, eigentlich nur zwei Möglichkeiten, damit umzugehen. Das eine ist, auf ihrem Recht zu pochen, das war Unrecht und ich will, dass der mir vergibt oder dass der sich entschuldigt und all die Sachen. Aber Garantie, dass der Täter sich dafür entschuldigt, hat sie keine. Der ist vielleicht gar nicht Christ. Der weiß vielleicht gar nicht darum, dass es ein Kind gegeben hat daraus. Oder er schert sich einen Dreck darum. Das ist grausam. Die Tat ist absolut grausam. Aber wisst ihr, wie grausam es ist, ständig von diesem Täter abhängig zu sein, durch diese Tat? Die zweite Möglichkeit ist auch grausam. Den Täter loszulassen. Ihm zu vergeben. Und das meint diese Stelle, du vergibst um deinetwillen. Wenn du es hinbringst, deinem ersten Täter zu vergeben, dann geschieht etwas Gewaltiges. Du löst dich von den Ketten des Unrechts, das an dir geschehen ist. Und das will eben da heißen, mit den Konsequenzen der Sünden zu leben, ein Ja haben dazu. Das ist mir passiert. Meine Gerechtigkeit ist nicht, dass sich der Täter entschuldigt. Meine Gerechtigkeit liegt in Christus. Er ist größer wie dieses Unrecht. Und Christus wird für mein Recht sorgen und wird auch für den Täter sorgen. Nicht meine Wahl.
Das ist natürlich sauschwer, ich sag mal so, ja.
Ja.
Ah, nicht? Und ich glaube, das ist auch ein Prozess, bis ein Mensch dahin kommt zu sagen, ich spüre den Schmerz noch, aber ich will jetzt raus aus dieser Bindung, ja, und will lernen, mit den Konsequenzen zu leben hier an dieser Stelle. Ich will ein paar Gedankenfehler benennen, und zwar Vergebung. Viele sagen, vergeben ist auch vergessen. Also wenn du wirklich vergeben hast, dann wirst du nie mehr daran denken. Ich hatte einen Mann in der Seelsorge, der kam zu mir und sagte, Günther, ich kann nicht vergeben. Ich sage, was hast du für ein Problem? Er sagt, immer wenn ich an der Stelle da vorbeifahre, werde ich an eine Sache erinnert, die passiert ist und ich kann nicht vergeben. Ich sage, hast du es Gott schon gesagt? Ja. Hast du gesagt, dass du vergeben willst? Ja. Er sagt, dann hast du das richtig gemacht. Aber du müsstest dir ein Stück von deinem Gehirn rausschneiden, wenn du nicht mehr daran denken solltest. Also, vergeben ist gleich vergessen, ihr Lieben. Gott kann nicht vergessen. Ich will ihnen ihre Sünden vergeben und nicht mehr an ihre bösen Taten denken. Gott kann nicht vergessen und sagt trotzdem, ich werde nicht mehr an ihre bösen Taten denken. Du musst auch den Schmerz nicht vergessen, der da an dieser Stelle entstanden ist. Allerdings wird der Schmerz aufhören zu schmerzen. Ich habe mich als junger Mensch mal ganz fürchterlich in die Hand geschnitten und musste ins Krankenhaus genäht werden. Das Blut lief, meine Hand klaffte auseinander. Wenn ich heute manchmal meine Hand anschaue, sehe ich die Narbe noch. Also ich erinnere mich noch an diese Momente, wo meine Hand aufgeschnitten war. Ich vergesse das nicht, ist schon viele Jahre her. Aber es ist am Ende eine Narbe geblieben. Also du wirst dich an diese Dinge erinnern. Ja, sagt einer, wenn ich dem anderen jetzt vergebe, dann toleriere ich doch seine Sünde, oder? Dann sage ich doch, es ist alles okay, es ist alles gut, also es ist richtig, ne, wie du es gemacht hast. Nein, Gott kann Sünde nicht tolerieren. Du sagst damit nicht, du bist von deinen Sünden los. Du sagst damit nur, Ich mache mich von meiner Bindung an dich und die Sünde los. Ich mache mich los. Ich übergebe dich Gott. Gott ist gerecht und kann Sünde nicht anstehen lassen. Und das musst du auch gar nicht, Sünde tolerieren. Du hast jedes Recht, einer andauernden Verletzung Einhalt zu gebieten. Und die Frau, die vergewaltigt wird, hat auch völlig das Recht, zu Gericht zu gehen und zu sagen, hier ist mir Unrecht geschehen. Ja, das ist richtig. Und trotzdem, es kann sein, dass der Mensch dann sagt, nö, ich bin nicht schuldig und redet sich raus. Am Ende kommt er sogar davon. Und dann ist die große Frage, bleibt sie in ihrer Bitterkeit stecken oder wird sie das loslassen und wird es vergeben? Hier ist mir ein Satz wichtig. Vergebung ist die größte Ungerechtigkeit. Weil wenn es nach dem Recht ginge, dürfte dem anderen nicht vergeben werden, der ist schuldig. Der muss für die Schuld bezahlen. Aber weil es hier nicht nach Recht geht, sondern nach Vergebung, nach Barmherzigkeit, lasse ich den anderen los. Ihr Lieben, wer selber weiß, dass ihm viel vergeben worden ist, der weiß, dass Christus ihm viel vergeben hat, der hat auch die Kraft in sich, anderen zu vergeben, obwohl es rechtlich gesehen ungerecht ist. Ja, darum sage ich, ist die größte Ungerechtigkeit. Wende biblische Maßstäbe an und setze der Verletzung ein Ende. Also hier darf man auch Einhalt gebieten, hier darf man auch, ja, auch zu Gericht gehen, wenn Dinge wirklich böse gelaufen sind. Aber es geht darum, dass ich hier an dieser Stelle nicht Rache übe. Also nein, also der hat mir das angetan und das wird der von mir auch zu spüren kriegen. Ich meine, ein bisschen Strafe muss doch sein, oder? Also den werde ich jetzt erstmal drei Monate, drei Jahre nicht angucken. An dem gehe ich vorbei. Das wird der spüren. Die kriegt das mit. Ich tue der auch nichts mehr. Ja, die hat mir. Warum sollte ich die anderen vom Haken lassen? Warum sollte ich sie loslassen? Weil du bist gerecht und übst Gerechtigkeit aus. Ja, du lässt das los. Wo ist die Gerechtigkeit geschehen? Am Kreuz. Jesus starb für deine und die Sünde des anderen. Ich habe vorhin gesagt, es ist die größte Ungerechtigkeit. Hier heißt jetzt, es ist Gerechtigkeit, ja, weil Christus die Gerechtigkeit erfüllt hat. Er hat mir vergeben und er vergibt auch dem anderen seine Schuld. Dass der andere die Vergebung selber auch annehmen muss, das ist dann seine Beziehungsfrage zwischen ihm und Gott. Ich muss meine Beziehung mit meinem Gott und der Situation klären. Vertraue Gott und überlass die Rache ihm. Er sorgt für dich und übt Vergeltung für dich. Die Rache ist mein, spricht der Herr, nicht? Auch im Neuen Testament steht das so. Ich will vergelten. Das heißt, Gott wird einen Moment finden, wo er Recht sprechen wird. Ich meine, das ist unsere Hoffnung auch, dass wir eines Tages wissen, wir werden bei Christus im Himmel ankommen. Und da wird jedes Unrecht, jede Vergewaltigung, jeder ungesühnte Mord, der wird im Himmel zur Rechenschaft gezogen. Es gibt die letzte Gerechtigkeit, aber nicht auf dieser Erde. Christus ist heute unsere Gerechtigkeit und da haben wir Kraft zu vergeben. Und ich sage euch was, in der Frage der Flüchtlinge, die wir ja heute haben und in der Begegnung mit muslimischen Menschen, ist das Thema Vergebung eines der irritierendsten für muslimische Leute. Die Lehrer lernen im Koran nur Rache, nicht? Was du mir angetan, kriegst du wieder. Und dann kommst du und sagst, nein, loslassen, Vergebung. Kommt ein Postbote rein zu mir und sagt, Sie sind Pastor? Ich sage, ja. Also, ich habe da diesen Film gesehen von Jesus, Isa, sagen sie ja, da am Kreuz. Und dann sagt er einen Satz, vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun. Das geht nicht, sagt er, das geht nicht. Sagt doch, das ist der Kern des christlichen Glaubens. Vergebung, sogar für die Feinde. Das ist so befreiend, ja. Menschen loszulassen, wie hier steht, vom Haken zu lassen. Vergebung ist möglich. Triff die Entscheidung, dich zu Gottes Ehren mit den Konsequenzen der Sünden anderer, die dir in der Vergangenheit angetan wurde, nicht mehr länger damit zu leben, sondern triff die Entscheidung, loszulassen, aber triff dann auch die Entscheidung, wenn es Konsequenzen hatte, sie für dein Leben anzunehmen. Nicht? Ich staune über Frauen, die vergewaltigt wurden und ein Kind zur Welt gebracht haben, dass sie dieses Kind trotzdem annehmen konnten, großziehen konnten. Und da kann Gott Wunderbares draus machen, auch aus solchen Situationen. Was bedeutet es, von ganzem Herzen zu vergeben? Und jetzt kommen wir wieder so an diese Stelle, wo es sehr strukturiert wird. Wir haben heute so ein bisschen darüber ausgetauscht. Wir Deutschen sind ja sehr strukturiert, nicht? Wir haben einen strukturierten Vorgarten, wir haben ein strukturiertes Haus, unsere Schränke sind alle sehr strukturiert, wir haben einen strukturierten Tagesablauf. Aber wenn es dann um den Glauben geht, da tun wir uns manchmal schwer mit dieser Struktur, mit dieser Ordnung, weil wir dann denken, das ist erstmal meine Sache und ja, der Glaube, das ist ja auch nicht unbedingt was, nicht, wo man so eine Struktur bräuchte, das ist ja eher so was, nicht so was zwischen Gott und mir und da kriege ich dann so Impulse und wenn er mir einen Impuls gibt, ist das gut und wenn nicht, ist es auch gut, ja. Nein, wir kommen jetzt in diesen Tagen mit einer klaren Struktur und was Roger gleich mit euch machen wird, ist eine äußerst strukturierte Art, Vergebung auszusprechen. Ich mache euch Mut, lasst das mal zu. Das ist eigentlich urdeutsch. Wir können das. Und trotzdem haben wir ein Problem damit. Es könnte ein emotionales Problem sein, nicht, dass wir denken, hey, also ist mir jetzt ein bisschen komisch, wir müssen jetzt so auf Gott hören und im Gebet, dann gibt er uns so den einen Gedanken. Lass dir doch mal 3 geben. Punkt 1, 2, 3. Hat Spurgeon schon gesagt, nicht? Gib den Leuten 3 Nägel in den Kopf, da können sie ihre Predigt dran aufhängen. 1, 2, 3, ne? Ist okay. Aber lass uns ein bisschen Struktur zulassen heute Abend, ja? Roger wird da gleich kommen und uns etwas erklären zum Thema strukturiert vergeben. Ich bin gespannt, wie du uns das erklärst.
Also das verteilen?
Klar.
Ich bin ja selber einer derjenigen, die gerne Ordnung haben. Aber Ordnung nach Gottes Willen, da kommt bei mir Widerwillen. Wenn jemand mir etwas sagt, so musst du es tun, dann ist der Widerwille da. Ich bin ein Rebell bei Herzen. Ihr dürft ruhig mal durchatmen. Das ist absolut in Ordnung. Denn ich glaube, ich bin nicht der Einzige hier heute Abend, der ein rebellisches Herz hat. Aber worum geht es denn im Glauben wirklich? Wir haben doch diesen neuen Meister. Wir haben ihm das Recht gegeben, uns zu führen, uns zu leiten. Jetzt wird das ganz praktisch. Und wenn es darum geht, dass du dich vor ihm klein machst, geht es nicht darum, dass du nichts wert bist. Es geht nicht darum, dass du nur schlecht bist. Es geht überhaupt nicht ums Schlechtsein. Gottes Ziel bei allem, was er verfolgt, ist Beziehung. Mit dir eine gute, eine fröhliche, eine, wie wir es nennen, eine lässige Beziehung zu haben. Lässig nicht in dem Sinn, du kannst tun lassen, was du willst, aber eine freudige Beziehung. Eine Beziehung, die wirklich Spaß macht. Spaß ist auch so ein Ding, oder? Christen dürfen keinen Spaß haben. Aber ganz ehrlich, ohne Spaß im Leben, also, ich weiß nicht, wie man das aushält. Gott will mit dir eine Beziehung haben, mit dem ihr durch dick und dünn könnt. Stellt euch mal vor, wie soll das gehen? Du musst lernen, loszulassen von deinen Verletzungen, von deinen falschen Konzepten, die du vielleicht von Christen aufgenommen hast, vielleicht auch Gewohnheiten, christliche, fromme Gewohnheiten, aber im Lichte der Bibel einfach nicht standhalten. Vergebung ist so eine Sache, oder? Weil wir vergeben immer wieder auf Gefühle setzen. Aber wir haben gelernt hier, dass es eine Entscheidung ist. Wem will ich dienen, ist wirklich die Frage dahinter. Wessen Meister soll mich in diesem Schmerz führen? Welcher Meister? Darum geht es wirklich. Es geht nicht darum, dass du nicht verletzt wurdest. Du bist verletzt. Daran ändert niemand etwas. Ich wurde so sehr verletzt von meiner Mutter. Ich hasste sie abgrundtief. Abgrundtief. Es war für mich das Unmöglichste, meiner Mutter zu vergeben. Nie im Leben. Du kannst mir alles haben, Gott. Du weißt, ich gehe aufs Missionsfeld und meine Mutter vergeben? Nein. Ich brauchte 3 Jahre, bis ich an dem Punkt war, um zu sagen, ja Herr, es geht ja nicht um mich. Es geht darum, was du willst und was dich ehrt. Und dann kam es auf eine ganz andere Ebene. Ja, ich will, was Gott will. Aber Vater, das kannst du doch nicht verlangen. Doch. Ich will, dass es dir wieder gut geht. Ich will, dass du diesen Schmerz endlich ablegst. und wir wieder eine Beziehung haben, die über diesen Schmerz hinweggeht und du erkennen kannst, wie großartig ich bin. Darum geht es. Wir werden eine ganz praktische Übung machen für die Vergebung, um über diesen, ich nenne das ein christliches Klischee, hinwegzukommen. Wisst ihr? Den Schmerz meiner Mutter, den trage ich heute noch. Ich habe noch bis heute auch psychische Störungen von diesem Schmerz. Aber worauf schaue ich? Ich bin heute so dankbar, wirklich dankbar von Herzen für meine Vergangenheit. Denn diese Vergangenheit hat dazu gebracht, dass ich heute wirklich weiß, wer ich in Christus bin. Ich wäre nach meinem Dafürhalten nie Christ geworden. Um nichts in der Welt wäre ich so blöd und wäre Christ geworden. Aber ich habe es am eigenen Leib erfahren, dass ich ihn brauche. Dass er mir das gibt, was ich wirklich will, nämlich Glück und Zufriedenheit, die Fülle. Und das genieße ich durch und durch. Und das gibt es für dich auch zu erfahren. Gerade in dem Thema der Vergebung. Ich will euch diesen einen Prozess vorstellen, wir nennen es die Schritte zur Freiheit in Christus. Das ist ein Prozess, der wurde entwickelt und ich nenne es ganz einfach den christlichen TÜV. Beim TÜV, da sind wir froh, haben wir eine ganz klare Struktur. Wieso? Weil jeder, der diesen TÜV macht, der geht durch eine Liste und diese Liste garantiert, dass nichts ausgelassen wird. Damit du weißt, mein Auto ist absolut im Schuss und top. Und das ist der Vorteil der Struktur hier. Da sind es 7 Bereiche. Wir werden nur einen Bereich miteinander anschauen. Das ist Vergebung. Es gibt 7. Aber es hat gezeigt, dass dieser Prozess, der in über 40 Sprachen übersetzt wurde und angewandt wird, sogar bei den Katholiken, dass es Erstaunliches auslöst, weil das Denken sich ändert und die Herrschaft wirklich Christus hat in diesem Prozess. Jetzt habt ihr alle ein Blatt erhalten. Auf diesem Blatt gibt es 2 Kolonnen. Auf der ersten Kolonne, da geht es darum, den Namen der Person hinzuschreiben, die dir nach dem Gebet, was wir zusammen miteinander sprechen werden, hinschreiben sollst. Jetzt aufgepasst. Jetzt geht es nicht deutsch zu. Wir werden ein Gebet miteinander sprechen und Gott darum bitten, dass er mir die Person zeigt, offenbart oder wie du willst, die er auf dieser Liste haben möchte. Das heißt, wir bitten Gott um seine Führung, seine Weisheit, sein Handeln. Und wenn dann eine Person mir in den Sinn kommt, da geht es nicht darum, ja, muss die jetzt da drauf oder muss die da nicht da drauf? Das war doch gar nicht so schlimm, oder was weiß ich und so. Ist schon lange her. Darum geht es gerade gar nicht. Wenn sie dir in den Sinn kommt, kommt sie auf die Liste. Ganz einfach, könnt ihr das? Die Frage ist nicht, ob ihr es könnt, die Frage ist, ob ihr es wollt. Ich empfehle es euch. Auf die linke Seite kommt der Name der Person. Auf die rechte Seite kommt in einem, 2 Stichworten die Art der Verletzung. Wieso muss ich dieser Person vergeben? Weil sie mich klein gemacht hat, gedemütigt hat oder was auch immer. Was passiert mit dieser Liste? Nach dem Gebet und dem Ausfüllen der Liste von euch, euch ganz persönlich, das ist eine Sache zwischen dir und Gott, ich werde dann nichts zu sagen. Christus lebt in dir. Und er spricht zu dir. Nach einer kurzen Zeit werden wir wieder ein Gebet miteinander sprechen. Und in der persönlichen Session, oder wie man das auch will, wir nennen es Freedom Appointment, Freiheitstreffen, es gab kein besseres deutsches Wort dafür, aber ein Treffen mit der Freiheit, geht es darum, dass wir für jede Person, die auf dieser Liste steht, ein Gebet sprechen. Das beinhaltet 3 Punkte im Wesentlichen. Herr, ich entscheide mich, diese Person vom Haken zu lassen, ihr zu vergeben. Ich entscheide mich, ihr dieses Unrecht nicht mehr vorzuhalten. Ich segne sie im Namen von Jesus Christus und danke dir, dass du größer bist als dieses Unrecht. Du bist meine Gerechtigkeit. Punkt. Das heißt nicht, dass du nach diesem Gebet keine schlechten Gedanken mehr hast über diese Person, dass die Gefühle nicht mehr da sind, aber es heißt eines. Du hast dich dazu entschieden, Jesus nachzufolgen, Jesus zu verherrlichen und deswegen lässt du die Person vom Haken. Wenn du das nächste Mal wieder diese Gedanken hast, diese Verletzung in dir spürst, erinnerst du dich an diese Entscheidung und sagst, dazu habe ich mich entschieden und das gilt für mich und nicht die Emotionen. Sich nicht mehr daran erinnern, nichts mehr zu spüren, kann eine Langzeitnebenwirkung sein, muss aber nicht. Du weißt ja nicht, wann du stirbst. Also nicht damit rechnen oder darauf hoffen, nicht die Hoffnung auf das nicht mehr verwundbar sein setzen, sondern unser Ziel ist, Gott darin zu verherrlichen. Deswegen vergeben wir. Ist der Prozess soweit klar? Ich weiß, wir sind über der Zeit, aber habt ihr noch 5 Minuten für diese Übung? Nicht wirklich? Das war einer. Sind alle dabei? Doch, das Problem ist schon längst gelöst. Da hinten gibt es Stifte und Günther wird sie verteilen. Also seid ihr mit dabei? Okay, jetzt ist es doch schon ein bisschen wacher. Während Günther die Stifte verteilt, bitte ich euch jetzt kurz aufzustehen. Und ich glaube, die Hintern, die haben ja die Monitore da. Ich bitte euch mit mir, bevor wir diese Liste ausfüllen, eben dieses Gebet laut zu sprechen. Und auch hier wieder, dieses Laut hat eine geistliche Bedeutung. Wenn ich will, dass mein Sohn den Rasen näht und ich denke es ihm zu, dann hört er Musik, dann geht er irgendwo hin. Und wisst ihr, weil es eine geistliche Auseinandersetzung ist, sagen wir es laut, damit auch die unsichtbare Welt weiß, was jetzt Sache ist. Denn wir haben die Autorität Gottes. Und in diesem Gebet machen wir uns ganz klar, unterordnen wir uns Gott und nehmen diese Autorität in Anspruch. Und der Teufel weiß, er hat da nichts verloren. Dann sind wir frei, das zu tun, was Gott wirklich will. Deswegen tun wir das laut. Vielleicht ein bisschen ungewohnt für die einen. Es geht auch nicht darum, dass wir da absolut synchron sind. Gar nicht. Es geht darum, dass wir jeder für uns das laut sagen. Achtet nicht auf euren Nachbarn. Wir versuchen es miteinander zu lesen. Lieber himmlischer Vater, ich anerkenne deine Gegenwart in diesem Raum und in meinem Leben. Du bist der einzige, allwissende, allmächtige, allgegenwärtige Gott. Ich brauche dich so sehr, denn ohne Jesus kann ich nichts tun. Ich glaube der Bibel, denn sie sagt mir, was wirklich wahr ist. Ich weigere mich, den Lügen Satans zu glauben. Ich bin fest gegründet in der Wahrheit, dass alle Autorität im Himmel und auf Erden in die Hände des auferstandenen Christus gegeben wurde. Und weil ich in Christus bin, habe ich Anteil an seiner Autorität, damit ich Jünger Jesu gewinnen und Gefangene befreien kann. Ich bitte dich, dass du meine Gedanken und meinen Körper beschützt und mich in alle Wahrheit führst. Ich will mich allein der Führung des Heiligen Geistes unterordnen. Bitte offenbare mir alles, was ich heute behandeln soll. Ich bitte dich darum und vertraue auf deine Weisheit und Führung. Ich bitte um deinen umfassenden Schutz. Soll es so sein für euch? Amen. Das war ein Anfangsgebet und dazu folgt jetzt eine Erklärung. Mit der Erklärung bekunden wir, dass wir es wirklich wollen. Und das lesen wir auch laut zusammen. Als Gottes Kind mit Christus in die Himmelswelt versetzt und im Namen und in der Autorität des Herrn Jesus Christus gebiete ich Satan und allen bösen Mächten, mich loszulassen, damit ich frei bin, den Willen Gottes zu erkennen und ihn auszuführen. Ich verpflichte mich, Gottes Willen zu tun. Ich stelle meinen Körper meinem himmlischen Vater als lebendiges Opfer und als Werkzeug der Gerechtigkeit zur Verfügung. Ich weigere mich, den Einschüchterungen durch Satans Lügen oder irgendwelchen körperlichen Belästigungen nachzugeben. Ich bin ein Kind Gottes und der Böse darf mich nicht antasten. Ist das deine Haltung im Herzen? Ist es das, was du willst? Dann darfst du dir gewiss sein, dass das erhört wurde und dass Gott jetzt hinter dir steht und dem, was wir zu tun gedenken. Jetzt kommt normalerweise Schritt 1 und wir gehen zu Schritt 3, wo es um Bitterkeit überwinden geht. Und wir sprechen dieses Gebet und nach diesem Gebet sollt ihr das tun, was ich euch gesagt habe. Euch hinsetzen und einfach die Namen da aufschreiben, zuerst mal nur die Namen auf der linken Seite, die euch einfach in den Sinn kommen. Braucht euren Bauch, nicht euren Verstand. Den brauchen wir jetzt, indem wir das, was wir zusammen lesen, auch wirklich wollen. Lieber himmlischer Vater, ich danke dir für deine große Güte, Geduld und Langmut. Sie haben mich zur Buße geführt. Ich bekenne, dass ich denen, die mich verletzt haben, nicht solche Geduld und Güte entgegengebracht, sondern Bitterkeit und Groll gegen sie gehegt habe. Ich bitte, dass du mir jetzt jene Menschen in Erinnerung rufst, denen ich nicht vergeben habe, damit ich es nachholen kann. Ich bitte dich auch, falls ich andere verletzt habe, dass du mir die Personen zeigst, die ich um Vergebung bitten muss. Ich bitte dich darum im kostbaren Namen Jesu, der mir alles vergeben hat und alle meine Verletzungen heilen wird. Amen. Ihr dürft wieder Platz nehmen. Und ich möchte euch bitten, jetzt einfach nur die Personen aufzuschreiben, denen du vergeben musst und nicht mehr. Alle Namen, die dir jetzt in den Sinn kommen, nimm sie als von Gott gegeben im Glauben an und schreibe sie auf. Du hast dazu 2 Minuten Zeit. Das ist viel zu kurz, ist mir bewusst. Aber auch hier in diesem Prozess geht es mir darum, dass ihr das Werkzeug mal kennenlernt und auch erkennt, was ihr dann hier in den Händen habt, um auch anderen Geschwistern weiterzuhelfen, die wirklich Hilfe brauchen. 2 Minuten. Bringt ja gar nichts, was soll dieser Quatsch hier? Prüfe jetzt gerade deine Gedanken, woher die kommen. Das, vielleicht kommt dir kein Name in den Sinn. Ich habe nicht gesagt, du musst einen Namen aufschreiben. Ich habe euch lediglich gebeten, die Namen aufzuschreiben, die Gott dir zeigt. Wenn dir Gott nichts und niemanden zeigt, Halleluja, preis Gott den Herrn. Es geht hier nicht um irgendeine Pflicht, eine fromme Pflicht zu erfüllen. Es geht nur um den Wunsch, aber auch alles, was zwischen mir und Gott stehen könnte, loszulassen. In diesem Gebiet, im Bereich der Vergebung. Wenn du niemanden vergeben musst, wenn dir Gott keine Person offenbart hat, alles gut. Versuch auch mit den Gedanken, was denkt jetzt meine Frau? Was denkt mein Pastor? Was denkt mein Nachbar? Das sind nicht Gedanken, die jetzt hier hingehören. Ihr habt eine zweite Spalte. Es ist mir bewusst, die Zeit ist zu knapp. Aber ihr habt ja das Blatt und ihr wisst dann, wie die Übung geht. Ihr habt jede Zeit der Welt, es zu vervollständigen. Aber um die Übung zu vervollständigen heute Abend, jetzt bitte ich dich jetzt, zu jeder Person die Art der Verletzung in einem, zwei Stichworten hinzuschreiben, wenn du es nicht schon gemacht hast. Ich gebe dir wieder ein paar Minuten Zeit dafür. Der nächste Schritt, den beschreibe ich euch jetzt und bitte euch das in aller Ruhe. Normalerweise geht das dann auch wieder laut, wenn wir das eins zu eins machen, aber in aller Ruhe für dich Folgendes zu beten. Ich habe es leider vergessen, auf die Präsentation zu nehmen, deswegen kann ich es euch nur vorlesen. Es geht ja nur darum, das System hier kennenzulernen und werde es euch morgen dann nachliefern. Das Gebet, was wir sprechen über jeden angekreuzten Namen, der hier steht, für jeden Namen, nicht alle zusammen in der Regel, du machst es ja jetzt aber für alle gemeinsam wegen der Zeit. Herr, ich vergebe Erna, das war meine Mutter, und beschreibe jetzt so genau wie möglich, wie dich diese Person verletzt hat. Ich vergebe Erna für ihre für ihr Nicht-Sorgen für mich, für dieses Alleingelassensein. Ich fühlte mich abgelehnt, ich fühlte mich minderwertig, ich fühlte mich wertlos, ich fühlte mich schmutzig. Danke, dass ich sie loslassen darf. Dieses Gebet in der Form sprichst du für jede Person auf deiner Liste durch. Ich gebe dir hier ein paar Minuten Zeit, um das zu üben, für jede Person zu machen und werden dann abschließend gemeinsam ein Gebet zum Schluss miteinander lesen. Gib dir ein paar Minuten Zeit und tut mir leid, ich kann nicht mehr sagen, wie nur das Gebet nochmals wiederholen, dass du weißt, wie es etwa aussieht. Herr, ich vergebe und den Namen der Person für und sage jetzt so genau wie möglich, ich brauche die Stichworte, die da sind zu dem Namen, für das, was sie getan hat. Ich fühlte mich. Ich lasse sie los in deinem Namen. Amen. Nein, dass du jetzt wieder mit Gedanken bombardiert wirst. Soll ich das wirklich tun? Ist das wirklich notwendig? Bringt das überhaupt etwas? Das ist doch alles nur fromme Übung. Prüfe die Viren. Prüfe die Gedanken, woher sie kommen. Wenn das aber Gottes Willen entspricht, wenn du davon überzeugt bist, dann tu es doch einfach. Was kann dabei geschehen? Im schlimmsten Fall kannst du durch diese Entscheidung, die du gerade jetzt fällst, frei werden von etwas, das dich schon lange bedrückt hat. Das Schlimmste, was passieren kann. Ich möchte euch dieses Abschlussgebet laut vorlesen. Ich werde das zweimal machen. Wie gesagt, ich habe das hier verbockt. Ich habe diese beiden Gebete nicht auf der Liste. Das habe ich vergessen. Tut mir leid dafür. Aber vielleicht schließt ihr jetzt die Augen und hört einfach auf das Gebet zu. Ich werde es das erste Mal zügig durchlesen, es ist kein langes Gebet, und ein zweites Mal dann langsam, dass ihr in euren Gedanken mitbeten könnt. Um diesen Prozess der Vergebung für die Personen, die jetzt auf eurer Liste waren, abzuschließen, das heißt abzuversiegeln. Ihr trifft dieselbe Entscheidung wie Gott, dass wir dieses Unrecht dieser Person nicht mehr vorenthalten. Und jedes Mal, wenn euch der Teufel hier erwischt und euch diese Hassgedanken oder was es auch immer ist, wieder vorenthält, sagt er, hey, stopp. Von dir will ich gar nichts mehr wissen. Ich habe mich dazu entschieden und das gilt für mich. So geht das Gebet. Herr, ich entscheide mich, meine Bitterkeit loszulassen. Ich verzichte darauf, mich zu rächen und bitte dich, meine verletzten Gefühle zu heilen. Danke, dass du mich aus dem Gefängnis der Bitterkeit befreist. Segne jetzt jene, die mich verletzt haben. Amen. Ich lese es nochmal langsam, so dass ihr es in euren Gedanken mitbeten könnt und diesen Prozess der Vergebung abschließen könnt. Herr, ich entscheide mich, meine Bitterkeit loszulassen. Ich verzichte darauf, mich zu rächen und bitte dich, meine verletzten Gefühle zu heilen. Danke, dass du mich jetzt aus dem Gefängnis der Bitterkeit befreist. Segne jetzt jene, die mich verletzt haben. Amen. So soll es sein und nicht anders. Das ist die Struktur. Das ist Vergebung. Mehr verlangt Gott nicht von dir, aber das verlangt er von dir. Vergessen wir nicht, dass Gott ein guter Gott ist. Und mit diesem Befehl, den anderen zu vergeben, verfolgt er gute Absichten. Er will, dass du frei bist. Ja, es ist ein Prozess und es wird dich etwas kosten. Aber wenn du ein schönes Auto willst, ein schönes Haus, einen schönen Schmuck, dann zahlst du auch etwas. Sind wir bereit, diesen Preis wirklich zu bezahlen? Zur Ehre Gottes? Das ist wirklich die Frage. Und ich hoffe, dass wir euch heute Abend, auch wenn es jetzt ja, deutlich länger ging, dafür entschuldige ich mich, einfach auch ermutigen konnten, das zu wollen, was Gott will. Das ist für mich wirklich die größte Herausforderung. Die ist es für alle Christen. Aber es liegt an uns. Nur zu wollen, was Gott will. Gott übernimmt von da.
Gegangen und es war klar, sein Burnout kam durch verschiedene falsche Denkmuster, auch zum Beispiel über Gott. Gibt es auch einen Teil drin, wo es darum geht, ändere dein Denken über Gott. Und ich bin mit ihm durch dieses ganze Buch durchgegangen, in 7 Wochen, jeweils einen Schritt. Es ist ein tolles Seelsorgebuch. Wer also im Moment spürt, ich glaube, das wäre was, womit ich auch arbeiten möchte, um anderen zu helfen. Wir wollen euch geben, damit ihr anderen helfen könnt. Dann nehmt euch so ein Heft mit. Ich glaube, 5 Euro kostet das Ding. Also geht das mal in Ruhe durch und ihr werdet merken, da ist so viel Gutes drin, was euch, aber auch anderen helfen kann, in die Freiheit zu wachsen. Ja, so, das ist so Handwerkszeug für Seelsorge.
Noch einen letzten Gedanken, dann mache ich wirklich Schluss. Seid ihr mich los für heute. Das war ja nicht der letzte Abend. Wir machen ja morgen weiter und es geht weiter. Wenn ihr Fragen habt zu diesem Prozess, wir werden morgen euch Gelegenheit geben, hier auch Fragen zu stellen. Und ich nehme an, das sind wahrscheinlich viele Fragen. Wir werden mit euch, es ist unser Ziel, dass ihr diesen Prozess wirklich versteht. Denn unser Anliegen, wie er schon sagt, ist, dass ihr es braucht. Nicht nur für euch, auch für die anderen. Also, danke nochmals für die Nachsicht, danke für euer Zuhören. Mir hat Spaß gemacht und mir sicher Günther auch.
Ja.
Habt eine gute Nacht und hoffentlich bis morgen.